Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Nachrichtenticker, Livestreams, Reporter vor Ort. Nach Anschlägen berichten Medien sehr schnell und sehr viel. Häufig wird ihnen vorgeworfen, dabei zu unsensibel mit Opfern und Angehörigen umzugehen oder Vorurteile zu verstärken. Zum Beispiel nach dem Anschlag von Hanau im Februar. Hier einer der Hinterbliebenen, Armin Kurtovic.
Die müssen nicht das schreiben, was ich will. Aber die sollen auch nicht Sachen niederschreiben, die weit von der Wahrheit weg sind. Wir können doch nicht die Opfer als Drogenhändler hinstellen. Und die Reporter müssen sich dessen bewusst sein, dass die durch ihre Artikel die Menschen gegeneinander aufhetzen.
Was Journalistinnen und Journalisten bei der Berichterstattung über Anschläge besser machen können, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, warum die Zukunft des Instituts für Rundfunktechnik fraglich ist und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Smartphone-Nutzung von Kindern hat. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle. Im Oktober 2019 versuchte ein 28-jähriger Mann, eine Synagoge zu stürmen und ermordete im Anschluss zwei Menschen. Nur wenige Monate später Hanau. Dort erschoss ein Attentäter in einer Shisha-Bar 10 Menschen. Beide Male stellten die Behörden einen rassistischen Hintergrund fest. Wie Medien über diese Taten berichtet haben und wie Betroffene das erlebt haben, das beleuchtet nun ein Online-Projekt. Hashtag im Gespräch heißt es und Michael Borgers stellt es vor.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht sage ich Ihnen mal kurz, wer ich bin. Mein Name ist Yvonne Backhaus.
Backhaus ist stellvertretende Chefredakteurin beim Hanauer Anzeiger. Ihr Gegenüber an einem weißen Tisch in einem schmucklosen Raum, Armin Kurtovic, der gleich zu Beginn des Gesprächs betont:
Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen. Meine Kinder sind auch hier geboren.
4 Kinder, von denen eines nicht mehr lebt. Hamza Kurtovic, einer von insgesamt 10 Männern und Frauen, die am 19. Februar im hessischen Hanau von einem Rassisten getötet wurden. In dem Austausch mit der Journalistin beschreibt Vater Armin Kurtovic, wie er die darauffolgenden Tage erlebt hat und dabei die Arbeit einiger Medien.
Dann kommt irgendjemand, bringt einem eine Zeitung mit und dann guckt man, man weiß wirklich nicht, was da, dass die Opfer dann als Kriminelle dargestellt werden.
Hm. Haben Sie denn Journalisten mal direkt angesprochen?
Ich habe den Chefredakteur der Bild-Zeitung angerufen und habe ihn so zusammengestaucht und nicht nur ihn.
Kurtovic ist noch immer wütend. Das wird deutlich im Laufe des weiteren Gesprächs. Er prangert Rassismus in Deutschland an und macht Medien und ihre Berichterstattung mit dafür verantwortlich.
Über Jahre lang, die letzten Jahre, Shisha-Bar, Clankriminalität, Migranten. Und das ist bei den Menschen schon so tief im Gehirn drin, dass alles, was Shisha-Bar ist, kriminell ist. Da muss was Kriminelles drin sein.
Der Vater und die Journalistin sprechen sich zum ersten Mal direkt. Einige Minuten des Austauschs sind nun online zu sehen. Das Video ist Teil von Im Gespräch, einem Multimedia-Projekt der Deutschen Journalistenschule DJS in München und des Mediendienstes Integration, einer Initiative, die Medienschaffenden helfen will, richtig über Migrationsthemen zu berichten. Ein anderer Journalismus, auch bei Im Gespräch, ist das Ziel. Es gehe darum, die Qualität der Berichterstattung über Hassverbrechen nachhaltig zu verbessern, betonte Henriette Löwisch, Leiterin der DJS zum Start des Projekts. Die beteiligten Schüler hätten dabei viel gelernt, so Löwisch. Das bestätigt auch Marlene Knobloch, Schülerin an der DJS.
Vorrangig, was eigentlich alles schief lief bisher, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Auch was Begriffe angeht, die immer noch irgendwie kursieren, also dass man immer noch von Ausländern spricht, wenn es eigentlich um deutsche Staatsangehörige geht.
Etwas, das sie so nicht erwartet habe. Doch es gehe bei dem Projekt nicht darum, den Journalismus und seine Beteiligten an den Pranger zu stellen.
Das wollen wir alle nicht, sondern es soll eher konstruktiv sein und dass wir das in Zukunft alle besser machen.
In diesem Sinne finden sich auf der Seite auch Tipps für die Recherche, den Kontakt mit Betroffenen und das Vorgehen in der Berichterstattung. Ein zweites Video zeigt die Begegnung des Zeitjournalisten Martin Machowetsch mit Max Priworowski, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Halle. Die beiden kannten sich bereits vorher. Machovec gehörte zu den Journalisten, die über den Anschlag auf die Synagoge in Halle berichtet haben und stellt heute fest:
Ich hatte damals schon an den ersten Tagen durchaus so ein bisschen, naja, das Gefühl, dass sie da ganz schön bedrängt sind, weil da so viele Journalisten waren, weil da so viel Aufmerksamkeit auf diesem Anschlag und auf diesem fürchterlichen Tag war, dass man nur Respekt haben kann, wie sie das damals durchgehalten haben.
Er habe keine andere Wahl gehabt, als sich den Fragen zu stellen, erinnert sich Privorosky. Die Erfahrungen, die er dabei gemacht hat, nicht immer positiv.
Es gab ein paar Beispiele, als Journalisten haben versucht, zu stören, Sabbat zu feiern, weil die wollten unbedingt ein Interview mit mir machen.
Was er sich wünsche, will sein Gegenüber wissen. Medien müssten noch klarer trennen zwischen einfacher Meldung und eigener Meinung, antwortet Privorosky.
Es ist ganz wichtig, dass Journalisten verstehen, dass die haben relativ großen Einfluss.
Und es müsse darum gehen, diesen Einfluss vorsichtig zu nutzen, unterstreicht er. Welch wichtige Rolle Medien für das Gelingen einer Gesellschaft haben, wird auch im Gespräch mit Armin Kurtovic aus Hanau deutlich, für den klar ist:
Die Medien sind diejenigen, die als Leitfaden der Moral, sage ich jetzt mal. Jeder guckt Fernsehen, Nachrichten. Die Presse ist dafür da, der Journalismus, um die Menschen, die Öffentlichkeit zu informieren. Oder sehen Sie das anders?
Nein, sagt Journalistin Yvonne Backhaus und wünscht sich, im Austausch zu bleiben.
Michael Borgers über ein Projekt, das Betroffene von Anschlägen in Halle und Hanau mit denen zusammenbringt, die darüber berichtet haben, mit dem Ziel einer sensibleren Berichterstattung. Stichwort Sensibilität. Damit kann die folgende Person eher wenig anfangen.
You know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. We've done this right, and we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be.
Medien sind fake, Medien sind das Problem. Er hingegen hat alles richtig gemacht. So die Sicht von US-Präsident Donald Trump. Bei seinen täglichen Corona-Briefings im April ging er die Journalistinnen und Journalisten immer wieder harsch an oder irritierte auch mit Verschwörungstheorien. Heute Abend hält Trump zum ersten Mal nach längerer Pause wieder eine Pressekonferenz zum Coronavirus ab. Und dann geht es wahrscheinlich auch weiter mit der Medienschelte. Eine Strategie, auf die auch Jair Bolsonaro gerne setzt. Für Brasiliens Präsident sind auch die Medien schuld an der Krise. Laut Reporter ohne Grenzen sehen sich Journalistinnen und Journalisten in Brasilien mittlerweile mit einer beispiellosen Welle des Hasses konfrontiert, sodass mehrere Medien aus Angst vor Angriffen schon überhaupt keine Leute mehr zu Bolsonaros Pressekonferenzen schicken. Reporter ohne Grenzen hat nun gemeinsam mit anderen Organisationen in Brasilien eine Zivilklage eingereicht, in der bessere Sicherheitsmaßnahmen für die Berichterstatter gefordert werden. Vom Institut für Rundfunktechnik, kurz IRT, hörte man lange eher selten was. Es ist ein Forschungsinstitut von Öffentlich-Rechtlichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wirkt, wie der Name schon sagt, bei der Entwicklung von Technologien mit. In den letzten Jahren geriet das IRT allerdings in die Schlagzeilen, 2017 durch einen Patentrechtsskandal und in den letzten Jahren wegen einer überraschenden Kündigung des ZDF zum Jahresende 2020, der sich dann auch die anderen Gesellschafter angeschlossen haben. Nun stellt sich die Frage nach der Zukunft des Instituts. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Welchering. Warum haben denn die Gesellschafter überhaupt gekündigt?
Also es scheinen in erster Linie tatsächlich Spargründe zu sein. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen Geld sparen. Und das ZDF ging dann auch voran mit dem Argument, das ZDF habe ja keine Radioprogramme. Und gerade Radioprogramme, die würden ja einen wesentlichen Schwerpunkt der IRT-Projektarbeit, der Forschungsentwicklungsarbeiter ausmachen im Institut für Rundfunkstechnik. Und zweitens, das ZDF habe auch keinen eigenen Sendernetzbetrieb. Ja, und auch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die will wie es im Augenblick aussieht, nicht mehr beim IRT mitmachen. Und da haben eben Schweizerische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft und ZDF zusammen etwas mehr als 15% Anteile am IRT. Und das müssten, wenn es denn zu einer Neugründung käme, die anderen Gesellschafter übernehmen.
Über wie viel Geld sprechen wir da?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Muss man ein bisschen rumrechnen. Also ein Blick auf das Jahr 2019 kann da weiterhelfen. Da hatte das Institut für Rundfunktechnik gut 16 Millionen Euro Erträge. Und die Aufwendungen standen dem gegenüber von 24 Millionen. Und wenn man davon mal 15% nähme, dann, also von diesen 24 Millionen Aufwendungen, dann wären wir bei gut 3,5 Millionen.
Der Bayerische Rundfunk, der will das IRT nun aber erhalten und sucht nach Verbündeten. Wofür brauchen wir denn so eine Institution?
Also da werden tatsächlich einige Projekte entwickelt, die für die Zukunft von Radio und Fernsehen ganz entscheidend sind. Kann man sich vielleicht anschauen, wenn man auf die heutige Standards, auf die heutigen Standards guckt und da mal guckt, wo wurden die entwickelt. Also beispielsweise HBBTV-Standard für smarte Fernseher war so ein Anliegen des Instituts für Rundfunktechnik. Oder die gesamte MPEG-Kundierung, MP3-Player kennt jeder. Und darauf aufbaut eben die Übertragungstechnik, die zunächst dann per ISDN zu massiven Einsparungen in der Ü-Technik geführt hat oder die dazu führt, dass jetzt von meinem Stuttgarter Autorenstudio aus, wir uns in guter Tonqualität unterhalten können. Das verdanken wir nicht zuletzt der Arbeit des IRT. Und aktuell, das IRT ist dabei, Techniken zu entwickeln, Methoden, damit wir Journalisten Fakes besser erkennen können, also gefälschte Videos, Audios. Da leistet das IRT durchaus mit Pionierarbeit und die brauchen wir mehr denn je. Und dann gibt es in Zukunft eben auch noch einige spannende Projekte des IRT, um die wäre es einfach schade für den Rundfunk, wenn tatsächlich dieses Institut abgewickelt würde.
Könnten solche Fragen denn nicht auch andere Einrichtungen lösen, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut? Warum braucht es da ein öffentlich-rechtliches Institut für Rundfunktechnik?
Also gerade etwa diese ganze MP3-Entwicklung, die fand ja bei Fraunhofer statt. Und das Institut für Rundfunktechnik, das war dann ein prima Transmissionsrahmen in die öffentlich-rechtlichen Reihen. Das hätte ohne dieses Institut so nicht stattfinden können. Dann hätte man tatsächlich eine eher privatwirtschaftliche Lösung gefunden. Und diese privatwirtschaftliche Lösung, die hätte bedeutet, dass es wesentlich später, wesentlich teurer, wesentlich komplizierter erst zu einer Einführung all dieser Techniken, auch dieser ganzen Kodex, in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gekommen wäre. Deshalb brauchen wir das IRT, damit genau dieser Transmissionsrahmen neue Technologien rasch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinbringt.
Welche dieser neuen Technologien könnten denn in Zukunft wichtig sein? Wo könnte das IRT da beteiligt sein?
Ja, etwa bei einem neuen Rundfunknetz auf Basis der 5G-Technologie, die ja gerade im Mobilfunk ausgebaut wird. Das wird in Zukunft in einigen Jahren ein ganz wesentlicher Bestandteil für den Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sein. Dann haben das IRT-Projekte zum Hybridradio, sprich die Kombination von linearer Ausstrahlung. Also etwa wer zu unserem Gespräch hier weitere Hintergrundinformationen haben möchte, der bekäme sie dann mit so einer Art Linkstruktur, wie wir die im World Wide Web kennen fürs Radio. Oder für mich persönlich eins der wichtigsten IRT-Projekte könnte die europäische Medienplattform werden, die entwickelt werden muss, damit wir Facebook und Co. Paroli bieten können. Das sind so Projekte, die brauchen wir als Öffentlich-Rechtliche.
Der Bayerische Rundfunk sucht nach Verbündeten, um das Institut für Rundfunktechnik zu erhalten. Peter Welchering hatte die Einzelheiten dazu. Kinder sind fasziniert von Smartphones. Manch ein Vierjähriger schießt schon bessere Selfies als die Eltern. Außerdem lassen sich darauf natürlich hervorragend TikTok-Videos oder die neueste Folge Peppa Wutz anschauen. In der Zeit von Corona-Beschränkungen wurde das Smartphone von Kindern sogar noch stärker genutzt als vorher. Zu diesem Ergebnis kommen gleich mehrere Studien, die sich Antje Allroggen für uns einmal näher angeschaut hat. Einige Untersuchungen sprechen sogar davon, dass einige Kinder und Jugendliche durch Corona regelrecht handysüchtig geworden seien. Stimmt das?
Direkt von einer Mediensucht zu sprechen, das ist natürlich ein weiteres Beispiel für eine mediale Überzeichnung. Richtig ist, viele Eltern befürchten, dass ihre Kinder durch die Zeit des sogenannten Lockdowns Handy- bzw. mediensüchtig geworden sind. Das ergab eine Forsa-Studie, die im Moment ja auch viel zitiert wird. Mehr als die Hälfte aller befragten Eltern hat diese Befürchtung dort geäußert. Und die Studie sagt, mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat das Smartphone häufiger genutzt als üblich. Das erstaunt nicht unbedingt, das sind genau 54%. 44% der Eltern haben deshalb auch negative Auswirkungen befürchtet, was die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel anbetrifft, verbunden mit eventuellen späteren Gesundheitsrisiken.
Nun waren Kinder und Jugendliche ja auch ganz besonders von Corona-Beschränkungen betroffen. Social Distancing, die Schließung von Schulen und Kitas und dann vielleicht auch innerfamiliärer Stress. All das hat sich den Studien nach auch eher negativ auf das subjektive Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt. Aber welche Rolle spielen die Medien dabei? Also tragen sie so eine Art Mitschuld an dieser Stimmung?
Ja, interessant ist das, weil der Verdacht ja schon dadurch nahe liegt, weil auch die Untersuchungen diese Verbindung eben herstellen, dadurch, dass sie Fragen nach der psychischen Hygiene an die Mediennutzung direkt koppeln. Natürlich spielten Medien während der Pandemie eine besondere Rolle für Heranwachsende, aber man muss da differenzieren. Medien dienten ja auch, Sie haben es gerade gesagt, Frau Klein, als unverzichtbares Lerntool, als Kommunikationsmittel und Informationsquelle zum Krisengeschehen. YouTube spielte da eine große Rolle, sogar Instagram und TikTok, glaubt man vielleicht nicht, zeigte eine Studie des Deutschen Jugendinstituts. Und Medien dienten auch, aber eben nicht nur als Medium der Ablenkung. Und jetzt kommen Studien, da gibt es zum Beispiel eine, die hat mehr als 8000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Die kommen zu dem Ergebnis, dass die untersuchten Befragten 25 Stunden mehr pro Woche Computerspiele spielten und fernsahen. Andere, das war die Reuters-Studie, die stellte eine vermehrte Nutzung vor allem von Instagram statt. Und durch diesen Anstieg der Mediennutzung ist die Befürchtung der Eltern dann eben zu erklären, das Ganze könne in eine Sucht kippen. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehen das differenzierter und sprechen von einer sogenannten Cope-Strategie.
Was ist genau damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass sich die vermehrte Mediennutzung auch als eine Ressource gezeigt hat, die sich dafür eignet, um den Kontakt mit der Peer Group eben vor allem zu halten. Da wurde viel über WhatsApp kommuniziert, vor allem mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Die konnten sich ja nicht sehen zu Zeiten der Schulschließung. Und das, so sieht es zum Beispiel die Uniklinik Hamburg-Eppendorf, die hat ebenfalls gerade eine Studie veröffentlicht, die sogenannte COPSI-Studie. Das habe die Kinder gestärkt. Also Medien als wichtiges Tool, um sich sozial zu vernetzen, das finde ich wichtig. Diesen konstruktiven Ansatz nicht zu übersehen in der Diskussion um die Mediennutzung jetzt. Und diese Beobachtung spricht ja deutlich gegen eine reflexhafte Dramatisierung des Ganzen.
Frau Eirung, Sie haben auch Kinder, 2 Töchter, knapp 11 und 16 Jahre alt. Wie haben Sie denn die Mediennutzung der beiden in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt?
Ja, interessant ist, dass beide Töchter, was ihre Mediennutzung anbetrifft, ganz anders mit der Corona-Krise umgegangen sind. Die Ältere hat vor allem viel gestreamt, nutzt immer noch sehr viel Instagram, sah dort Fotos von Mitschülerinnen, die alle aus dem Ei gepellt waren, fantastisch aussahen. Da entsteht schon erheblicher Druck. Und bei meiner Jüngeren, da zeichnete sich ein ganz anderes Bild. Die hat in dieser Zeit eine große Leidenschaft, kann man sagen, entwickelt und spielt sehr gerne Minecraft jetzt, ungebrochen. Das bindet wirklich sehr viel Zeit. Und da habe ich mich schon gefragt, leitet meine Tochter da gerade in so etwas wie eine Medien- oder vielleicht noch schlimmer Gaming-Sucht rein? Und wie kann mir das passieren als Mutter, die sich ja sogar beruflich bedingt durchaus mit diesem Thema auseinandersetzt? Und ich habe dann leider festgestellt, als Eltern ist man mit dieser Sorge erst einmal doch ziemlich allein. Man fühlt sich allein. Jetzt haben wir Ferien und auf einmal sehe ich das ein bisschen anders, denn es wird ja gar nicht nur gezockt auch, aber dahinter verbirgt sich eine ziemlich komplexe Welt, die es zu verstehen gibt. Ist mir noch nicht so ganz gelungen. In dem Spiel lassen sich ja unter anderem auch würfelförmige Blöcke, daraus lassen sich 3D-Welten bauen. Es gibt verschiedene Modi und Ebene. Und da war dann plötzlich sowas, was mir sagte, das ist einfach ein völlig neuer, auch medialer Zugang zu Welten, die ich auch als Ältere nicht sofort abwerten darf, ohne mich damit auseinandergesetzt zu haben. Interessant auch, dass Reporter ohne Grenzen vor kurzem mir Artikel von Journalisten dort regelrecht vergraben hat, die in ihren Heimatländern nicht veröffentlicht werden dürfen. Also so bedrohend ist das vielleicht alles gar nicht.
Aber sicherlich ein Thema, bei dem sowohl Kinder als auch Eltern noch viel zu lernen haben. Vielen Dank für diese auch persönlichen Einblicke, Antje Allroggen, über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen während Corona. Und vom Nachwuchs am Smartphone und an den PCs kommen wir zum Nachwuchs bei den Journalistinnen und Journalisten. Eine neue kirchliche Stiftung sorgt da für Irritationen, wie Annika Schneider berichtet.
Hinter der Tagespost-Stiftung für katholische Publizistik steht ein Gründer, wie er illustrer kaum sein könnte. Der emeritierte Papst Benedikt persönlich hat sie im Herbst ins Leben gerufen. Sie soll nach eigenen Angaben die katholische Medienarbeit online stärken, bioethische Recherchen finanzieren und die Ausbildung katholischer Nachwuchsjournalisten fördern. Vor allem der letzte Punkt wirft Fragen auf. Denn schon seit mehr als 50 Jahren betreibt die Deutsche Bischofskonferenz eine renommierte Journalistenschule, das IFP in München. Hier lassen nicht nur katholische Medien, sondern auch weltliche Tageszeitungen Volontärinnen und Volontäre ausbilden, darunter auch der Kölner Stadtanzeiger. Die Absolventinnen und Absolventen arbeiten bei Zeitungen, Sendern und Nachrichtenagenturen in ganz Deutschland. Warum braucht es zusätzlich eine Stiftung, die explizit den katholischen Journalismus stärken will? Diese Frage stellt sich Joachim Frank, Vorsitzender der Gesellschaft katholischer Publizisten Deutschlands. Er arbeitet als Chefreporter im Medienhaus Dumont und gibt selbst ab und zu Kurse am IFP. Der Journalist glaubt, dass die Stiftung eine konservativ-katholische Ideologie vorantreiben soll.
Katholisch wird gelabelt als etwas, was von vornherein ausgemacht ist und wo jemand beanspruchen kann, er wisse, was das heißt. Im IFP, der katholischen Journalistenschule, läuft das etwas anders. Da wird erstmal auf journalistische Exzellenz geachtet, auf journalistische Qualität geachtet und dass man dann als Mensch, als Christ in seinem Glauben steht und vom Glauben her geprägt ist und dass das womöglich auch den Blick auf die Welt und auf die Kirche mit beeinflusst, das ist ja unbenommen. Aber zu sagen, der Maßstab ist der Glaube und damit in eine journalistische Ausbildung hineingehen zu wollen, da ist man sehr schnell auf dem Irrweg.
Denn gerade bei gesellschaftspolitischen Einzelfragen gäbe es nicht die Verbindlichkeit des Glaubens, findet Frank. Es gäbe keinen katholischen Journalismus. Genau den hat sich aber die Tagespost auf die Fahnen geschrieben, jene Würzburger Wochenzeitung, an die die Stiftung angegliedert ist. Motto der Tagespost: Fakten, die den Glauben stärken. Ein aktueller Artikel bezeichnet den Islam als Gefahr für die Welt. Ein anderer wirft die Frage auf, ob das Coronavirus eine Strafe Gottes sei. Auch Abtreibung und Homosexualität sind Themen, die regelmäßig kritisch kommentiert werden. Wer diese Weltsicht unterstützen will, kann spenden. Die neue Stiftung will dieses Jahr 450.000 Euro einsammeln.
Die Tagespost setzt ihre Stiftung ganz explizit gegen, wie sie das nennen, Kirchensteuer, Gremienkatholizismus und staatliche Zuwendungen. Man will sich eigentlich unabhängig machen von der Kirche. Das ist nicht mit der Kirche, sondern das ist letztlich gegen die Kirche.
Mit Aussagen wie dieser würde man gerne einen Vertreter der Stiftung konfrontieren. Aber den Stiftungsvorstand zu erreichen ist schwierig. Die Außenkommunikation übernimmt Tagespost-Chefredakteur Oliver Maxan. Er vermittelt auf Anfrage lediglich ein schriftliches Statement von Stiftungsvorstand Norbert Neuhaus.
Stiftungszweck ist es, mitzuhelfen, dass die katholische Stimme in unserer Gesellschaft wieder stärker gehört wird. Dieser Stiftungszweck wird verwirklicht durch die Unterstützung von Rechercheprojekten zum Lebensschutz und zur Bioethik, durch Digitalprojekte an der Schnittstelle von Suchmaschinenoptimierung und Neuevangelisierung sowie crossmediale Ausbildung katholischer Volontäre, um nur einige Beispiele zu nennen.
Über die neue katholische Tagespost-Stiftung berichtete Annika Schneider.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hier ist Ralf Dieter, Lokalleiter der Kitzinger Zeitung. Wir berichten morgen unter anderem über das Taubenprojekt in Kitzingen. Vor 10 Jahren glich der Marktplatz hier noch in etwa dem Markusplatz in Venedig. Tauben, wohin man schaute, mittlerweile hat die Stadt das Problem in den Griff bekommen. Also da gibt es tatsächlich jetzt jemanden, der dafür verantwortlich ist und dann Attrappen in die Nester legt, damit eben der Nachwuchs nicht mehr so massiv steigt. Dann gibt es ein Fütterungsverbot in der Innenstadt und eine Aufklärung halt. Die Leute werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht und so fliegen die halt nicht mehr so in der Innenstadt rum und die Anzahl reduziert sich halt.
Das war Medias Res für heute. Hier folgt nach den Nachrichten gleich der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.